have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Das tun wir diese Woche natürlich, indem wir uns zumindest mal ein bisschen rudimentär den NBA Draft 2026 anschauen. Morgen ist es soweit, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Bis dahin befinden wir uns erstmal noch auf Giannis Trade Watch. Der Intel aus den USA hat vermuten lassen, dass das vor dem Draft noch vonstatten gehen soll, das Ganze. Wird jetzt ein bisschen eng. Die Kollegen in Milwaukee und oder Boston, Miami, wo auch immer, müssen sich da ein bisschen ranhalten, wenn das noch was werden soll. Wir werden sehen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich habe Lust, mal wieder ein bisschen über Prospects zu sprechen mit Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Mittag, mein Freund.
Mahlzeit. Einen wunderschönen guten Mittag. Mahlzeit an dich zurück. Wie geht's dir? Macht dir das Wetter sehr zu schaffen? Oder geht's bei dir einigermaßen?
Es macht mir durchaus zu schaffen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe hier auch meinen Ventilator neben mir stehen. Ich hoffe sehr, dass das dann sich in der Post-Production, wie man so schön sagt, regeln lässt, dass das auf der Aufnahme nicht ganz so durchkommt. Ich war gestern, Shoutout an den FC Holzhausen. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die Oberliga. War ein packendes Relegationsspiel, das ich da gestern mit einem Live-Blog begleiten durfte. Elfmeterschießen und das volle Programm, was bei 33 Grad auf dem Sportplatz in Holzhausen natürlich nicht ganz so angenehm war und auch generell Dachgeschosswohnung und so weiter und so fort. Ich möchte nicht jedes Mal die gleiche Leier hier voll heulen. Es macht mir durchaus zu schaffen, das gebe ich zu, aber nichts, was meine Freude auf die neue Woche und meine Freude auf die verschiedenen beruflichen Dinge, die anstehen und meine Freude auf die heutige Aufnahme irgendwie schmälern würde. Wie geht's dir?
Mir geht's ebenfalls absolut fantastisch. Auch hier ist es natürlich extrem heiß die letzten Tage auch gewesen, heute auch wieder. Das macht vor allem dem Hund sehr zu schaffen. Also wir haben unsere großen Hunderunden jetzt auf spätabends, teilweise nachts verlegt und schauen, dass wir da das hier tagsüber alles so cool wie möglich halten. Es geht einigermaßen im Garten, im Schatten, dass man auch mal rausgehen kann. Aber es ist schon extrem heftig und zumindest bei uns hier soll es auch so weitergehen. Ich habe jetzt mal geschaut, ich fliege morgen nach London, habe gedacht, okay, da wird es vielleicht ein bisschen kühler sein, da wären es Mittwoch so 37 Grad, also noch wärmer als in Deutschland.
Boah.
Mal schauen, wie das dann wird, aber ich bin ja eh jemand, der damit ganz gut klarkommt, also die Hitze macht mir jetzt nicht sonderlich viel zu schaffen. Ich komme damit eigentlich relativ gut klar, hab da weder mit groß Schweiß oder Kopfschmerzen oder irgendwas, große Probleme. Ich finde es eigentlich sehr, sehr geil, wenn es sehr, sehr warm ist. Aber so warm muss es dann auch nicht sein.
Was haben wir heute vor? Vielleicht eine kurze Einleitung. Wir möchten natürlich erst einmal wieder den Disclaimer voranschicken, beziehungsweise ich werde dich gleich fragen, vielleicht auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr würdest du sagen, bist du jetzt tatsächlich drin in der Materie qualifiziert, hier Analysen und Meinungen abzugeben. Du hast dich ja auf YouTube sowohl mit den deutschen Prospects als auch mit den Top 4 vom Draft, über die wir eben heute sprechen wollen, hast du dich in Form einer Videoanalyse beschäftigt? Hast du jetzt ein richtiges Draftboard oder Nein. Hat sich das jetzt wirklich auf die vier Jungs plus die drei Deutschen beschränkt?
Man muss halt einigermaßen einschätzen können, worauf man sich jetzt spezialisieren möchte, sage ich mal, beziehungsweise fokussieren, konzentrieren möchte. Ich kann relativ gut abschätzen, dass meine Zeit, mein Interesse und meine Fähigkeiten das so einfach nicht zulassen, hier super, super viele Spieler mehr intensiv anzuschauen. Der Fokus liegt natürlich auf der NBA. Der Fokus lag natürlich zu fast 100% auf den NBA Finals, auf den NBA Playoffs. Da war dann nicht viel Zeit und ich dann mit dem Ziel rangehe, zu allen 30 Spielern, die jetzt dann in der ersten Runde am Ende gepickt werden, ein bisschen was sagen zu können, habe ich mir gedacht, ich konzentriere mich auf die Top 4 und ich konzentriere mich auf die drei deutschen Spieler, die zumindest mal mit der ersten Runde des Drafts in Verbindung gebracht werden. Da möchte ich dann auch tiefer reingehen, da möchte ich auch dann viel zu sagen können und viel auch gesehen haben, was ich jetzt in den letzten Tagen und Wochen gemacht habe. Aber ich kann basically zu keinem anderen dieser 7 Guys irgendwie groß etwas sagen, weil es mir dann einfach wichtiger ist, zu ein paar Spielern viel sagen zu können, als jetzt zu vielen Spielern ein kleines bisschen sagen zu können.
Ja, geht mir ähnlich. Ich habe mich jetzt schon in Vorbereitung auf diese Folge, weil wir ja eben wussten, dass wir uns auf die Top 4 und die Deutschen beschränken wollen, habe ich mich natürlich jetzt ein bisschen auch mit denen beschäftigt, aber bei mir ist es leider auch so. Also ich war ja die letzten ein, zwei Jahre natürlich ganz weit weg von den richtigen Jungs, die das dann scouting-technisch aufziehen und auch über mehrere Monate hinweg, gar keine Frage. Aber ich würde schon behaupten, dass ich letztes Jahr und vor zwei Jahren relativ tief drin war, was so das Lottery-Talent und so weiter anging. Das ist dieses Jahr tatsächlich gar nicht so wirklich so. Also auch alles, was da außerhalb der Top 4 kommt. Ich habe ein bisschen was von Spielern wie Keaton Wargler und Darius Eckhoff gesehen. Bei mir kommt dann dazu, dass die Hawks mit dem 8. Pick natürlich irgendwo hier mit in der Verlosung sind, um diese Jungs. Ich habe ein bisschen was von Adai Mara gesehen. Und natürlich die Deutschen, wie gerade schon gesagt. Aber ansonsten habe ich auch mich entschieden, mich hier zu fokussieren auf die Top 4. Weil es eben, und das ist die große Storyline dieses Drafts, wirklich vier außergewöhnliche Jungs da oben an der Spitze sind. Das sind vier Spieler mit möglicherweise Star- und vielleicht sogar Superstar-Potenzial. Das sind vier Spieler, bei denen wir auch schon vor der Lottery, nach der Lottery gesagt haben, hey, egal welche Teams hier in den Top 4 landen, das ist ein absoluter Jackpot. Das ist die Möglichkeit, hier einen Franchise-verändernden jungen Spieler reinzuholen. Und deswegen wollen wir diesen vier hier auch ein bisschen ihre Blumen geben. Über eventuelle Fits auch schon am Rande sprechen. Da hatten wir neulich in der Mailbag-Folge auch schon mal was dazu, wo wir ganz am Rande drauf eingegangen sind. Und dann wollen wir natürlich, wenn wir schon mal, ich sag mal, 2,5 deutsche Prospects haben, zwei, die relativ sicher in der ersten Runde weggehen werden und einer, der dann zumindest noch die Chance hat, ein First-Round-Pick zu sein im diesjährigen Draft, mit denen wollen wir uns dann natürlich auch noch beschäftigen. Das ist der Fahrplan für die heutige Folge. Und bevor wir dazu kommen, haben wir einen kurzen Hinweis für euch. Wir hatten es gerade von heißen Sommertagen. Es gibt heiße Deals im Rahmen der Prime Days und zwar bei, ich glaube, man kann sagen, dem Technikpartner dieses Podcasts, Elgato. Immer mal wieder schon erzählt, wir beide sind seit Jahren begeisterte Nutzer der Elgato-Produkte. Die Tonspuren, die ihr Woche für Woche von uns auf die Ohren bekommt, werden mit freundlicher Unterstützung von Elgato-Mikrofonen produziert. Und im Rahmen der Prime Days, die jetzt anstehen, lässt sich Elgato mal wieder nicht lumpen mit fetten Angeboten.
Ganz genau. Die Folge droppt ja jetzt hier Mitternacht von Montag auf Dienstag und ab sofort ab 0 Uhr am Dienstag, dem 23. Juni, starten die Elgato Prime Days in Zusammenarbeit mit Amazon. Du hast es gerade schon gesagt, Elgato stattet uns seit Jahren aus, egal ob es Mikrofone, Stream Decks, Kameras, Beleuchtung. Letztes Jahr haben wir den Prompter zugeschickt bekommen, sind jede Menge guter Stuff für sowohl Leute, die reinkommen wollen in das Game und reinstarten wollen, als auch dann fortgeschrittener sind und richtig guten Stuff brauchen. Da ist wirklich für jeden etwas dabei. Wir sagen es euch immer und immer wieder, wir können es jedem empfehlen. Ich habe Elgato auch schon unbezahlt und abseits des Podcasts und YouTube-Stuffs Leuten und Kollegen empfohlen. Das ist richtig, richtig guter Stuff, wie gesagt. Und jetzt gerade zu den Prime Days ist natürlich eine sehr gute Zeit, um sich die Angebote zu sichern und um das eine oder andere Produkt auszuprobieren. Also, Link und alle Infos unten in der Folgenbeschreibung. Ab sofort geht das Ganze los. Checkt das Ganze aus, sichert euch die Rabatte und gönnt euch die in meinen Augen beste Content-Creator-Streaming-Technik, die es da draußen gibt.
Und dann mache ich direkt weiter mit der Frage, wer ist denn in deinen Augen das beste Draft-Prospect, was es da draußen gibt aktuell? Ich kenne die Antwort bereits, aber vielleicht ein paar der Hörer, die dein YouTube-Video noch nicht gesehen haben, kennen die Antwort noch nicht.
Genau, ich habe am Sonntag ein Video hochgeladen zu der Top 4, habe die Stärken und Schwächen, das Potenzial dieser vier Spieler beleuchtet und dort natürlich auch darüber geredet, wem ich hier den Vorteil gebe, wen ich an 1 sehe, wie ich die Spieler dann auch draften würde, wenn ich die jeweiligen Teams wäre. Und dort habe ich mich für Cameron Boozer an 1 entschieden. Also die Wizards haben den ersten Pick und wenn ich die Washington Wizards wäre, dann würde ich mich für Cameron Boozer entscheiden, weil er in meinen Augen das sicherste Prospect ist, das sicherste Talent, den höchsten Floor hat und ich einfach mit dem ersten Pick nicht so viel Risiko eingehen möchte. Ich muss ganz klar sagen, er ist nicht der Spieler, dem ich das höchste Ceiling zutraue, der, wenn wirklich das Best Case 100% Outcome am Ende eintritt, der beste Spieler dieses Jahrgangs ist. Aber er ist in meinen Augen der sicherste Spieler, er hat den höchsten Floor, das niedrigste Risiko und du kannst aus vielen, vielen verschiedenen Gründen mit ihm in meinen Augen das wenigste falsch machen. Wie siehst du das?
Ich bin bei dir. Ich glaube definitiv, dass man das so sagen kann, dass er die sicherste Wette ist hier von diesen Top 4 Dudes. Und dann kommt es wahrscheinlich auf so eine gewisse Philosophiefrage an. Möchte ich mit dem Number One Pick mir einen Spieler reinholen, bei dem ich mir ziemlich sicher sein kann, dass er ein sehr guter NBA-Spieler wird? Oder möchte ich mir jemanden reinholen, bei dem ich das Szenario, dass er der ultimative Gamechanger, der MVP-Level, All-NBA-First-Team-Level-Spieler sein könnte, vielleicht als minimal höher ansehe, dieses hohe Floor versus hohe Ceiling-Geschichte. Und bei Boozer ist ja das Besondere, dass er ja trotzdem, das hört sich jetzt vielleicht fast schon zu kritisch an, wenn wir sowas sagen, es ist ja nicht so, dass der Mann kein hohes Ceiling hat. Der hat durchaus ein wahnsinnig hohes Ceiling, weil er eben physische Voraussetzungen mitbringt, mit 6'8", 253 Pfund, eine 7'2 Wingspan mit seinen jetzt noch nicht mal 19 Jahren, weil er in Sachen IQ, das lässt sich sowohl, seine Defense ist ein Fragezeichen, da müssen wir gleich drüber sprechen, aber selbst defensiv lässt sich sein IQ immer wieder ablesen, finde ich. Aber vor allem offensiv, er ist ein überragender Playmaker für einen Spieler seiner Größe. Er hat ein extrem gutes Gefühl für Rebounding, für Playmaking, für in der Offense, wann Würfe nehmen, wann nicht Würfe nehmen. Und dann noch jemand, der einen tollen Motor zu haben scheint, ein sehr guter Junge zu sein scheint, jemand, der wahrscheinlich mit einem NBA-Vater in Carlos Boozer, wir sehen immer wieder, dass Söhne von NBA-Spielern etwas reifer daherkommen, vielleicht auch schon so ein bisschen nicht gewohnt sind an das Ganze drumherum, aber eben nicht ganz so starstruck sind, wenn sie in die NBA kommen. Es gibt schon vieles, was darauf hindeutet, dass Cam Boozer mit seinem Profil als 6'8", ich nenne es mal Point Forward, mal All-NBA-Teams erreichen kann und in MVP-Konversationen mitmischen kann. Es ist nicht so, dass er hier, ja, die safe bet und wird aber wahrscheinlich nicht viel mehr. Das haben die Hawks erfahren mit Zachary Risacher. Das war so ein Kandidat in diesem Draft. Natürlich ganz andere Draft-Class, brauchen wir nicht drüber reden. Hat jetzt leider nicht so wirklich funktioniert. Aber Boozer hat ja schon auch irgendwo die Upside hier, ganz schön was zu reißen in der NBA.
Auf jeden Fall. Ich hatte es in meinem Video so gesagt, Worst-Case-Szenario ist irgendwo wahrscheinlich, wenn er sich nicht verletzt, mehrfacher All-Star. Einfach, da das Spielverständnis da ist, die Physis da ist, die Passing-Skills da sind. Und ich glaube auch, sein Shooting sich hervorragend auf die NBA übertragen lässt. Im Best-Case ist er halt irgendwo dieser offensive Mittelpunkt, ein Hub, ein Big Man, wie wir das in der modernen NBA ja häufig sehen, über den die Offensive laufen kann, weil er halt scoren kann, weil er passen kann, weil er rebounden kann. Ceiling ist, wie gesagt, nicht ganz spektakulär, aber wir wollen ja nicht so tun, als ob die Upside nicht da ist und als ob er nicht auch das Potenzial hat, irgendwann so in MVP-Diskussionen eventuell reinzukommen. Du hast viele seiner Stärken jetzt gerade schon angesprochen. Wenn ich jetzt vielleicht noch ein paar hinzufüge, dominant aus dem Post-Up, hat echt gute Face-Up-Game-Anlagen auch gezeigt. Überraschend gefährlich auch aus der Midrange, kann in Pick-and-Pop-Situationen agieren, kann abrollen, kann aus Double-Teams rauspassen, ist generell super effizient unterwegs, Spielübersicht, der Dreier hat immer wieder auch Potenzial gezeigt, hervorragender Rebounder an beiden Enden des Parketts, war einer der besten Rebounder auf dem College-Level letzte Saison, 3-Level-Scorer, das, was du halt möchtest von einem modernen Big-Man in 2026, gefällt mir richtig gut und selbst defensiv. Lass uns gleich vielleicht noch darüber reden, dass da natürlich auch Limitationen da sind. Aber gerade so im Teamverbund, wenn es darum geht, intelligente Rotations zu machen, wenn es darum geht, auch aktive Hände zu haben, zu rebounden, was natürlich auch zur Defense irgendwo gehört, sich in Position zu bringen, zu lesen, was Gegner vielleicht machen, das kann er schon. Klar, er ist nicht dieser elitäre Athlet. Er hat nicht diese Sprungkraft und so diese, was zum Beispiel jetzt ein Wemby mitbringt, diese einfach körperlichen Attribute, die einen halt automatisch zu einem krassen Rim Protector und zu einem guten Anker einer Defense machen, auch wenn es darum geht, vielleicht so zu switchen gegen kleinere Guards, da wird es sicherlich auch Probleme geben, weil er halt nicht die Exklusivität mitbringt, die Mobilität, teilweise defensiv, aber da musst du halt natürlich als Team da irgendwo auch herumbauen, ob er jetzt je ein defensiver Fünfer wird, ein Anker einer elitären Defense, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber das muss ja auch nicht zwangsweise so sein. Dann agiert er halt als, keine Ahnung, klassischer Power Forward am defensiven Ende und hast halt einen guten defensiven Fünfer an seiner Seite. Also diese Defense hat mich jetzt auch nicht so sehr abgeschreckt, dass ich sage, ja gut, dann kann ich ihn jetzt hier nicht auf die Eins stellen. Und dementsprechend, ich mag sehr, sehr viel sicherlich irgendwo die Limitationen an beiden Enden des Parketts gegenüber einem Dubanzer, der natürlich, oder auch ein Peterson, die natürlich als Shot-Creator da nochmal auf einem ganz anderen Level sind. Aber so all around ist das ziemlich, ziemlich bemerkenswert und sehr selten, was wir da von ihm sehen für einen Teenager.
Die Effizienz muss man definitiv auch nochmal hervorheben. Vielleicht kurz noch dazu gesagt, er hat am College jetzt bei der Duke University 22,5 Punkte pro Spiel, 10 Rebounds und 4 Assists. Also das sagt ja schon sehr, sehr vieles aus für einen 6'9 Forward, wie rund da sein Game zu sein scheint. Er hatte ein komplett irres 136er Offensivrating in seiner College-Saison. Er hatte 65% True Shooting und da waren eben nicht nur klassische Roller-Abschlüsse dabei, sondern viele Post-Ups, wie du gerade gesagt hast. Da waren auch relativ viele Dreier dabei. Das war eine große Sorge, die man hatte bei ihm, bevor er jetzt eben in diese eine College-Saison reingegangen ist, weil sein Wurf und sein Shooting immer so als die größte Schwäche galt, hat er beeindruckend geantwortet. 39% Dreierquote bei 6,5 Versuchen pro 100 Possessions. Das ist absolut nicht wegzureden. Ich habe vorhin noch eine Zahl, ich suche gerade, ob ich sie wieder finde. Catch-and-Shoot-Dreier waren sogar noch besser. Es waren irgendwie 42% oder so. Also ich denke, dass er auch in die NBA kommen wird als jemand, der vielleicht jetzt nicht sofort ein wahnsinniger Stretch-Big sein wird und Stretch-Forward, aber der auf jeden Fall genug Shooting-Anlagen mitbringt und ja auch so diese anderen Touch-Indikatoren, knapp 80% Freiwurfquote und sein Touch bei diesen Pull-Ups aus der Mid-Range, Floatern, Hookshots und so weiter und so fort ist wahnsinnig, wahnsinnig gut. Das lässt mich vermuten, dass er zumindest mal ein respektabler Shooter sein wird auf NBA-Niveau. Was natürlich schon sehr, sehr viel wert ist für einen Spieler seines Formats. Ich denke an beiden Enden des Feldes. Du hast es gerade schon leicht angerissen. So in der Defense kommt dann natürlich noch erschwerend hinzu, dass seine Rolle nicht ganz so klar scheint. Ich gebe dir voll recht. Ich sehe ihn selbst langfristig wahrscheinlich nicht als defensiven Fünfer in der NBA. Außer vielleicht mal so minutenweise in irgendwelchen Small-Ball-Power-Offense-Lineups. Weil ihm da einfach die vertikale Explosivität und die Rim Protection fehlt. Gleichzeitig ist er nicht beweglich genug, um wirklich ein wahnsinniger Switch-Verteidiger zu sein. Seine beste Rolle wird wahrscheinlich in so einer, ja, Roamer Help Defender. Du hast es gerade gesagt, der IQ ist da, die Instinkte in der Help Defense sind da. Diese fehlende Explosivität ist halt auch an der offensiven Seite des Feldes ein Concern, den es sicherlich zu haben gilt, weil viele seiner Abschlüsse und viele seiner Punkte und seiner effizienten Punkte am College schon darauf basiert haben, seine Gegner halt einfach overpowern zu können. Und das wird er in der NBA gegen NBA-Level-Athleten nicht mehr so leicht tun können. Und das ist wahrscheinlich an beiden Enden des Feldes die Explosivität, die eben nicht ganz so sehr da ist und die dann eben nicht ganz so elitäre Länge führt wahrscheinlich dazu, dass er zum Beispiel auf dem Consensus Big Board von Rookie Scale ist er an 3 gelistet, hinter Dubanza, hinter Peterson. In den meisten Mock Drafts ist er weiterhin entweder an 2 oder an 3. Also Dubanza scheint in den Mock Drafts, gerade bei den amerikanischen Kollegen, sind die ja oftmals unterfüttert mit Intel. Also da kann man sich in den meisten Fällen relativ drauf verlassen. Wobei ich jetzt auch schon stimme, erinnerst du dich an den Jabari Smith Paolo Draft, wo bis kurz vorm Draft Jabari Smith als der Favorit auf den Number-One-Pick galt und es dann plötzlich am Draft-Tag nochmal ganz anders kam. Ich würde nicht ausschließen, dass wir so ein Szenario dieses Jahr wieder erleben, weil eben diese Top 4. Wahrscheinlich muss man Wilson da nochmal so eine Viertelschublade runterstufen, aber weil vor allem diese Top 3 so eng beieinander sind und so viele Vorzüge und eben aber auch Sorgenpunkte haben. Ich bin sehr gespannt. Aber ich glaube, das ist eben der Grund, um meinen Kreis zu schließen, dass er im Consensus Big Board aktuell noch auf 3 erscheint. Und das wahrscheinlich, wenn ich jetzt ein Board aufstellen müsste, hätte wahrscheinlich auch ich ihn zumindest mal hinter die Banza. Und dann würde ich wahrscheinlich an 2 mit Boozer gehen, weil mir bei Peterson die Sorgen, die Fragezeichen ein bisschen zu groß sind.
Kann ich absolut nachvollziehen. Ich gehe, gerade wenn so zwei Prospects so nah aneinander dran sind, dann lieber mit dem Spieler, der den Basketball-IQ hat und dessen so genereller Impact of Winning aufgrund von Defense, aufgrund auch Spielweise, Decision-Making, mir einfach besser gefällt. Aber klar, du kannst mit Dubanza hier nicht viel falsch machen. Es gibt Gründe, warum Dubanza in den meisten Mock-Drafts ganz oben ist und warum er sehr wahrscheinlich der Favorit auch ist auf diesen ersten Pick. Denn diese Kombination aus Größe, Athletik, Shot-Creation-Skills, die ist schon sehr, sehr selten. Und die haben wir sehr, sehr selten gesehen in den letzten Jahren. Im Gegensatz zu Boozer ist er halt wirklich dieser elitäre Athlet. Er kann auf allen Ebenen scoren, kann sich, wann immer er will, im 1 gegen 1 seinen eigenen Wurf kreieren, hat einen wahnsinnig explosiven ersten Schritt, ist ein kreativer Finisher am Ring, der gefährlich in der Transition ist, zeigt immer mal wieder auch gute Anlagen als Playmaker, wenn er sich wirklich darauf fokussiert, auch die Kollegen in Szene zu setzen, Vorteile für die zu kreieren, dann kann er das. Er hat die rohen Passing-Fähigkeiten und er hat halt auch die Fähigkeiten, Defense zu brechen und zu beugen, immer wieder Double-Teams zu erzeugen, Help-Defense zu erzeugen. Und das ist schon sehr, sehr ordentlich, gerade in diesen 1-gegen-1-Situationen, in Isolations. Sehr guter Pull-Up-Jump-Shooter aus der Midrange. Kann den Korb attackieren, auch wenn er hier und da gerne mal settelt, auch für Jumper. Wenn er, wie gesagt, wirklich sich darauf dann fokussiert, ich will den Korb attackieren, dann sieht das sehr gut aus. Für seine Größe auch ein sehr ordentlicher Ballhändler. Er ist, wenn du nach einem Spieler suchst, der dir so schnell wie möglich 25 Punkte pro Abend gibt, hier der, für den man sich auf jeden Fall entscheiden sollte, weil er die Star-Upside hat und das Potenzial halt, wirklich die Nummer 1 einer guten Offensive zu werden, wenn er sich in dem einen oder anderen Bereich, in dem es aktuell jetzt noch nicht so wunderbar aussieht, natürlich dann entsprechend auch optimal entwickelt, sage ich mal.
Ja, 25,5 Punkte pro Abend hat die gesamte Nation im Scoring angeführt. Dazu knapp 7 Rebounds, knapp 4 Assists. Bei einer monströsen Usage, das ist, wenn man auf die Zahlen guckt, eine der Dinge, die sofort auffallen, 34er Usage, was ein enorm hoher Wert ist für einen College-Spieler, vor allem für einen Freshman. Und dabei aber trotzdem geschafft, effizient zu bleiben mit 60% True Shooting, mit einem 122er Offensiv-Rating. Das ist offensiv. Ich will das gar nicht wiederholen, was du gerade gesagt hast. Dieses Three-Level-Scoring, die Fähigkeit, an die Linie zu gehen, die Fähigkeit, Würfe von überall zu treffen und sich zum Ring durchzuboxen, das ist schon sehr, sehr special bei einem Spieler mit seinen körperlichen Voraussetzungen. 6'9", 217 Pfund, 7'1 Wingspan. Ja, der Typ ist einfach ein offensives Problem für jeden Gegner. Und ich bin mir relativ sicher, dass sich das einigermaßen gut in die NBA übertragen lässt, weil er eben diese Explosivität mitbringt, die wir gerade bei Boozer gesagt haben, die Deser vielleicht nicht so mitbringt. Die einzigen minimalen offensiven Fragezeichen, die man wahrscheinlich haben kann, das hast du auch gerade gesagt, er hat manchmal die Tendenz gehabt zu settlen für wilde Jumper, für schwierige Jumper. Und seine Catch-and-Shoot-Zahlen von der Dreier-Range sind tatsächlich nicht so überragend. Also er hatte eine insgesamte Dreierquote von 33%. Das ist natürlich auch auf den ersten Blick nicht überragend. Da waren aber einfach viele selbst kreierte schwierige Dinge dabei. Er hat jetzt in seiner Saison bei BYU, ich hatte es gerade noch vor mir, schon wieder eine Zahl, die mir dann doch wieder durch die Finger gleitet. Hier haben wir es. 30% Catch-and-Shoot-Dreier, was sicherlich einfach eine winziges Sample ist, weil er einfach nicht wahnsinnig viel Offball agiert hat und agieren musste. Aber das ist etwas, gerade wenn wir dran denken, dass er der Favorit ist auf den Number One Pick, das würde bedeuten Washington. Und Washington hat eben, gut, Stand jetzt haben sie theoretisch Trae Young nicht im Roster, aber die meisten gehen ja weiterhin davon aus, obwohl er seine Spieleroptionen nicht gezogen hat, dass er erneut in Washington unterschreiben wird. du bist halt in einem Team mit Trae Young und Anthony Davis. Du bist in einem Team mit jemandem wie Trey Johnson, der Rookie von letztem Jahr, der sicherlich weiterhin Teil der Planungen ist in Washington. Der wird keine 34er Usage in seiner Rookie-Saison, weder in Washington noch bei sonst irgendeinem anderen Team, das verspreche ich dir. Und dann ist natürlich schon die Frage, Stichwort Skalierbarkeit, wie sehr, wenn du vielleicht jetzt in deinen ersten 1, 2, 3 Jahren noch nicht diese erste Option sein kannst, wie sehr bist du wertvoll in einer Rolle einer zweiten oder dritten offensiven Option? Das wird wichtig sein in der NBA und ich denke, da darf man zu Recht Fragezeichen haben, inwiefern er da seinen Impact haben kann. Und die Defensive ist ein großes Fragezeichen. Ich weiß nicht, starte gerne du rein mit ein paar Gedanken zu die Banzers Defense.
Ja, vielleicht ganz kurz noch zu dem Dreier. Also, weil du jetzt sagst, das so minimale kleine Fragezeichen, also der Dreier, nicht nur die Shot Selection, sondern auch generelle Effizienz und Gravity von Downtown ist für mich jetzt nicht so ein winzig kleines Fragezeichen, muss ich ehrlich sagen. Also, dass sich das konstant gegen NBA-Defender, gegen NBA-Defenses dann auch, ja, verbessert, das ist nicht unbedingt sicher. Und für mich ist das bei ihm ein großer Swing-Skill auf jeden Fall. Ob der Dreier kommt auf einem Level, wo Defender dann nicht mehr unter Screens durchgehen, wo sie ihm dann nicht mehr Platz geben, denn aufgrund seiner Athletik werden sie ihm diesen Platz auf jeden Fall gerade zu Beginn geben. Also, da möchte ich dann auch was sehen schon in den nächsten Jahren. Und für mich ist das nicht hundertprozentig safe, ob der Dreier sich so wunderbar entwickelt. Und er wird sich aber entwickeln müssen, wenn du eine erste Option bist, die jetzt auch nicht jetzt ein Shay oder Luca ist, wenn es darum geht, zum Korb zu driven. Er ist ein sehr guter Driver zum Korb, aber er ist jetzt auch nicht einer der besten Driver, die ich je gesehen habe zum Korb. Und dementsprechend sollte der Dreier schon kommen. Und für mich wird es dann langfristig schon einen großen Unterschied machen, ähnlich wie jetzt bei einem Anthony Edwards oder so, ob Defender ihn jetzt da langfristig oder auch Tatum beispielsweise langfristig dann respektieren. Da muss die Wurfauswahl natürlich deutlich besser werden, so dieses Ball-Stopping, Decision-Making generell unter Druck. Das ist alles noch ausbaufähig und dann defensiv hat er natürlich die Anlagen, wenn du die Athletik hast, die Größe hast, dann kannst du in der Theorie natürlich erstmal ein sehr guter Defender werden. Also wenn wir jetzt über ideale körperliche, athletische Werkzeuge sprechen, da checkt er schon viele Boxen, kann mehrere Positionen verteidigen, ist beweglich, hat aktive Hände. Die Upside ist defensiv da, aber die Konzentration und der Wille, auch defensiv zu verteidigen, Off-Ball, On-Ball, Eigenschaften wie Ball-Watching, nicht jede Possession wirklich ernst zu nehmen, auf die Highlight-Plays zu gehen, da wird dann auf dem NBA-Level natürlich auch defensiv anderes von ihm erwartet. Er wird sicherlich jetzt nicht eine große Schwachstelle sein defensiv, auch am Anfang nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, aber da wird auch eine Menge Arbeit noch reingesteckt werden müssen in den nächsten Jahren, dass er halt wirklich ein Plus-Defender wird. Das bedeutet, wenn wir über die größten Fragezeichen reden, der Dreier für mich, defensiver Fokus und generell defensiver Impact und dann natürlich auch so ein bisschen Sachen wie Playmaking aus Double-Teams rauspassen und konstant auch Vorteile für die Kollegen erzwingen. Und wie gesagt, deswegen sehe ich ihn halt auch vielleicht als nicht ganz so positiv an, wie die meisten anderen, haben ja auch in Anführungszeichen nur auf 2, weil das für mich alles Bereiche sind, wo es jetzt noch nicht so hundertprozentig safe ist, dass das auch noch mal stärken werden irgendwann.
Ich denke, defensiv kann man ihm ein kleines Stück weit zumindest zuschreiben oder als Entschuldigung gelten lassen, dass er eben so eine enorme offensive Last hat. Das sehen wir in der NBA auch, dass diese 34-plus-Usage-Guys einfach defensiv nicht die Kraft haben, um einen wahnsinnigen Impact zu haben. Aber 1,7er Steal-Percentage und 1,1er Block-Percentage in absoluten Zahlen sind das in 35 College-Spielen waren es, jetzt habe ich die Totals wieder verloren, ganz wildes Ding heute bei mir, 37 Steals und 12 Blocks in 35 Spielen. Für einen Spieler, der ja, wir haben gerade über seine Offense, über sein Driving gesprochen, auf einem physischen, athletischen Niveau die allermeisten College-Teams einfach komplett dominieren konnte, sind das beängstigend niedrige Zahlen. Und das lässt so ein bisschen die Sorge in mir aufkommen, dass wir, also sein Comp, was man viel hört, ist Jason Tatum. Das wäre natürlich wahrscheinlich der Best Case oder zumindest mal sehr nah dran am Best Case. Selbst wenn andere Comps, die ich jetzt gelesen habe, Jaylen Brown, man hat halt so ein bisschen die Sorge, dass es dann eher in so eine, ich sag mal, Brandon Ingram-Richtung geht. So guter Scoring-Wing, der wahrscheinlich dann trotzdem einen relativ hohen Floor hat. Brandon Ingram ist ja jetzt kein schlechter NBA-Spieler, der war zweimal All-Star, der Mann. So ein 20, 25 per Game Scorer, der dir ansonsten aber halt nicht wahnsinnig viel gibt und auch nicht so unbedingt zu Winning Basketball beiträgt. Ich denke mal, das ist die Sorge, dass der Floor von Dibanza in die Richtung geht. Und dann verstehe ich die Sorgen schon oder das Zögern, ihn jetzt vielleicht mit dem Number One Pick nehmen zu wollen in so einer starken Klasse.
Ja, bei Ingram hast du halt das Problem, dass er halt weder ein guter Driver ist, noch wirklich ein elitärer Shooter, gerade hinter der Dreierlinie, dass er halt On-Ball nicht gut genug ist, um Nummer 1 zu sein, aber halt nicht wirklich Off-Ball agiert. Das ist bei Dibanza auch ein Fragezeichen. Wenn er halt nicht gut genug langfristig sein sollte, um die Nummer 1 zu sein, wie gut kann er dann als Nummer 2 sein oder als Nummer 3 sein? Und gerade auch zu Beginn seiner Karriere, wenn es wirklich Washington ist, dann wird er da auf jeden Fall nicht die Nummer 1 sein. Und selbst in Utah, erstmal, Utah ist ein sehr, sehr gutes Team mittlerweile mit sehr, sehr guten Spielern. Und auch das System von Will Hardy ist jetzt nicht darauf ausgelegt, dass hier ein Spieler die ganze Zeit Pick and Roll oder Isolation läuft. Also da bin ich sehr gespannt, wie sein Game sich dann dort in die NBA übertragen lässt. Aber klar, der Floor ist nicht so hoch wie von dem einen oder anderen der Spieler, über die wir heute reden. Aber das Ceiling ist halt absolut insane. Du hast ihn auf 1, habe ich das richtig verstanden, ja?
Ich hätte ihn wahrscheinlich auf 1, ja. Einfach die Kombination, dass der Floor, wie wir jetzt gerade gesagt haben, ja dann doch einigermaßen hoch ist und das Ceiling einfach insane hoch. Mhm. Ich hätte ihn wahrscheinlich auf 1, ja.
Alright, dann reden wir über den Spieler, der eigentlich der No-Brainer dritte Pick dann wird, wenn die ersten beiden weg sind. Was das dann mit der Ja Morant-Diskussion macht, sei jetzt mal dahingestellt. Darum soll es ja auch heute nicht unbedingt gehen, aber sollte Darren Peterson an 3 noch verfügbar sein, dann ist es hier in meinen Augen ein No-Brainer für die Memphis Grizzlies. Siehst du das ähnlich?
Ja, ich denke schon. Ich bin sehr gespannt. Also wie gesagt, ich glaube, von Dibanza nach Washington können wir Stand jetzt wahrscheinlich mal ausgehen. Was dann Utah macht, wird die große Frage. Wir hatten ja jetzt diese Geschichte, dass Darren Peterson sich geweigert hat, mit anderen Teams als Washington ein Workout zu machen. Es wurde jetzt spekuliert, weil Peterson von der gleichen Agency vertreten wird wie Keontae George, dass vielleicht der Agent da irgendwie versucht, Peterson eben wegzusteuern von Utah, damit die beiden nicht im selben Team landen und sich irgendwie gegenseitig die Usage wegnehmen. Ich bin mir sehr unsicher, was ich aus der ganzen Sache machen soll. Also ich glaube, wenn es einen Entscheidungsfinder gibt in der NBA, dem das alles völlig schnurzpiep egal ist, dann ist es Danny Ainge. Also ich glaube, wenn Danny Ainge davon überzeugt ist, dass Darren Peterson das beste noch verfügbare Prospect sein wird hier mit dem zweiten Pick, dann wird er ihn einfach nehmen.
Boah, ja,
aber Stand jetzt würde ich wahrscheinlich auch sagen, dass es Richtung Kambusa gehen wird für Utah.
Boah, da bin ich echt gespannt, weil du natürlich, gerade wenn es sich um solche Prospects handelt, nicht zu sehr auf den Fit gucken möchtest. Aber du hast ja in Utah als auch in Washington eine Situation, wo die Guard-Rotation und die Big-Man-Rotation so ein bisschen geklärt ist. Also ich feiere halt Keontae George sehr, extrem sehr. Und selbst in Washington ist ja zumindest mal für den Moment die Guard-Rotation geklärt. Und bei den Bigs ja sowieso, da hast du in Washington hast du Saw und Davis und in Utah mit Jaren Jackson Jr., mit Larry Markkinen, mit Walker Kessler. Das könnte auch irgendwo für Dibanza sprechen, dass er halt einfach da als dieser hyperathletische Flügelspieler mit Superstar-Potenzial da sowohl in Washington sehr, sehr geil reinpasst, als auch in Utah. Und in Utah haben wir auch schon neulich drüber geredet. In der Maybach, glaube ich, ist natürlich auch die Hometown-Connection irgendwo da. Also ich bin sehr gespannt, wie sehr Teams da wirklich sagen, okay, so sieht unser Kader jetzt aus, wir machen das jetzt hier ein bisschen vom Fit abhängig oder wir draften einfach den Spieler, dem wir langfristig das meiste zutrauen. Ich bin wirklich gespannt und da haben wir jetzt nicht mal über irgendwelche möglichen Draft-Abend-Trades gesprochen, die natürlich auch nicht auszuschließen sind. Aber lass uns über einen Spieler reden, der mich so ein bisschen erinnert hat an Kate Cunningham hier und da, auch so hier und da an Shai Gilgeous, wie er sich bewegt, wie er kontrolliert, wie er Verzögerungen einbaut, wie er mit Winkeln arbeitet, wie er jetzt nicht über Athletik oder Physis zwangsweise nur kommt, auf dem Weg zum Korb, sondern in dieser Big Guard, Combo Guard, Point Guard, Lead Guard Rolle einen fantastischen Job gemacht hat auf dem College.
Ich hatte sofort Bradley Beal im Kopf, als ich die ersten Szenen von ihm gesehen habe. Also so etwas jüngerer 30 Punkte per Game Bradley Beal, nicht Phoenix Suns Bradley Beal.
Auch schade, dass viele, die jetzt erst so reingefunden haben in den letzten Jahren, Prime Bradley Beal nicht gesehen haben. So verrückt, wie das klingt, aber das
stimmt.
Er war nicht immer so.
Prime Bradley Beal. Ich habe übrigens als ganz kurz noch Korb für Boozer, Pistons Blake Griffin. Fand ich absolut überragend, dass ich das gestern gelesen habe.
Oh ja, Pistons Blake Griffin ist ein sehr, sehr besonderer Spieler gewesen. Schade, schade für Blake Griffin, dass sich seine athletische Prime und seine Shooting-slash-Skill-Prime nicht einmal ansatzweise überlappt haben.
Ja.
Also vom Skill her Pistons Blake Griffin auch als Shooter mit den athletischen Attributen von 2013 Blake Griffin wäre einer der fünf besten Spieler der NBA gewesen wahrscheinlich.
Darren Peterson, du hast es gerade gesagt, 6'5 Guard, 199 Pfund, 6'10 Wingspan. Der Mann ist einfach ein Baller und ein Bucket. Er ist jetzt nicht Ja Morant Level explosiver Athlet, aber er ist für einen Guard ist er ein wahnsinnig guter und flüssiger und explosiver Athlet. Er ist ein unfassbar guter Shooter, sowohl versteht er es wahnsinnig gut mit seinem Handling, sich selbst Scoring Möglichkeiten zu schaffen, entweder per, also auch dieses klassische Three Level Drives. Er hat einen sehr gefährlichen Midrange Pull-up, er nimmt Pull-up Dreier, Sidestep Dreier, Stepback Dreier, da ist alles dabei. 43% Catch-and-Shoot-Dreierquote am College. Also der ist auch ein wahnsinniger Off-Ball-Threat, was das Shooting angeht. Und er hat das Potenzial. Er ist jetzt schon, würde ich sagen, er wird in die NBA kommen. Ich bin mir sehr sicher, er wird keine defensive Schwachstelle sein. Also er ist jetzt schon gut dabei, was es angeht, selbst auf NBA-Level ein positiver Verteidiger zu sein. Und ich glaube, er hat das Potenzial, wenn er vielleicht noch ein paar Kilo zulegt und seine Konzentration und seine Fußarbeit in der Defense so ein bisschen cleaner gestaltet, dann hat er das Potenzial, vielleicht mal so ein richtiger On-Ball-Guard-Stopper zu sein. Also er ist einfach, wenn wir über Guard-Prospects reden, was die Offensive angeht, was die Defensive angeht, auch was das Playmaking angeht, 1,6 Assists pro Spiel am College wirken vielleicht auf den ersten Blick sehr, ja, fragwürdig. Aber wenn man ins Tape reinguckt, dann sind da teilweise richtig gute Reads aus dem Pick-and-Roll dabei, richtig gute Pässe dabei. Es gibt rein spielerisch eigentlich kaum Fragezeichen an Darren Peterson. So, der Typ ist ein Baller. Ich weiß gar nicht, wie ich es besser zusammenfassen kann.
Der kompletteste Guard des Jahrgangs. Diese Kombi aus Größe, aus Scoring, aus Playmaking, aus Physis ist ziemlich selten und macht ihm auch zu einer ziemlich sicheren Wette. Du hast gerade schon gesagt, zu richtig Schwächen. Da muss man schon suchen. Also klar, er ist kein De'Aaron Fox. Gutes Beispiel aktuell. Oder Ja Morant, gerade in ihren jüngeren Jahren, wenn wir über die Athletik reden. Er ist auch kein Steph Curry als Shooter. Hier und da die Shot Selection, dass er ab und zu unnötige Turnover produziert, dass er ab und zu Probleme hat, so diesen Mix zu finden aus, drücke ich dem Spiel jetzt als Scorer meinen Stempel auf oder eher als Playmaker. Aber das sind halt Probleme, die so ziemlich jeder junge Guard hat oder jeder junge primäre Ballhändler einer Offense, außer du heißt vielleicht Luka Doncic. Und dementsprechend, da mache ich mir keine Sorge. Das ist auch immer ein guter Weg dann, gerade für junge Guards dann besser zu werden, dass du die Turnover dann runterschraubst im Verlauf der Jahre, dass deine Shot Selection ein bisschen besser wird, dass du den besseren Mix findest aus Scoring und Playmaking. So werden sie dann halt auch sehr schnell sehr gut. Und wie gesagt, was ich halt so geil finde an ihm, ist dieses ständige, die Kontrolle haben bei Drives, die Kontrolle haben generell im Halbfeld, dass er Verzögerung einbaut, dass er Defender auf die falsche Fährte lockt, dass er Fakes einbaut, Headfakes, Shotfakes, Passfakes, dass er mit Tempo so variiert, Richtungswechsel einbaut, Tempowechsel einbaut, mit beiden Händen finishen kann, Basketball-IQ einfach so dieses Gefühl hat und natürlich auch die Größe mitbringt, die sehr, sehr gut ist für einen Guard. Und deswegen sehe ich ja auch ein bisschen Cade Cunningham hier und da in ihm, ein bisschen Shai Gilgeous-Alexander hier und da in ihm. Und er kann halt aus dem Pick-and-Roll kreieren. Das war auf dem College somit eine der offensichtlichsten Erkenntnisse, die ich jetzt bekommen habe von ihm, was natürlich gerade in der modernen NBA super wichtig ist. Spieler, die, und da habe ich bei Dubanza auch noch mehr Fragezeichen, als ich es habe, bei jemandem wie Peterson, einfach aus dem Pick-and-Roll, Angriff für Angriff, eine Defense zu sezieren. Klassisches Pick-and-Roll, Pick-and-Pop-Situation, Spain Pick-and-Roll, Double-Drags, halt in diesen Ball-Screen-Actions zum Korb kommen, werfen, Roller finden, Weakside-Skip-Pässe spielen, gegen Drop-Defense, gegen Hedge-Defense, gegen Switches, in jeder Variante da dann auch dort seinen Impact haben. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Und deswegen möchte ich nicht ausschließen, auch wenn es aktuell sicherlich unwahrscheinlich ist und ich habe ihn auch an 3, dass Peterson eventuell hier sogar irgendwo überraschend in die Top 2 reinkommt, weil das, was er gezeigt hat, sah schon sehr, sehr gut aus. Auf jeden Fall eines der größten Guard-Talente der letzten Jahre, was jetzt in die NBA kommt und dort jede Menge Spaß machen wird, auch beim Zugucken.
Es gibt gesundheitliche Fragezeichen bei ihm. Diese ganze Full-Body-Cramps-Geschichte. Er hat jetzt auch nur, 24 College-Spiele gemacht. Auch in den College-Spielen nicht wahnsinnig viel. Also 29 Minuten pro Abend sind im Schnitt nicht so viel, weil es gab Spiele, da ist er dann zur Halbzeit irgendwie raus und so. Das hat schon alles Fragezeichen aufgeworfen und hat auch dafür gesorgt, dass die Diskrepanz von seinem Highschool-Tape, also er galt ja nach Dibanza als der mit Abstand zweitbeste Highschool-Prospect-Spieler, und jetzt aber diese eine Saison bei Kansas, das hat schon dafür gesorgt, dass es deutlich größere Fragezeichen bei ihm gibt. Gerade auch was die Offense angeht, also man hat schon gemerkt, dass die Explosivität nicht mehr so hundertprozentig da ist. Seine Rim-Frequency ist runtergegangen. Ich vermute, dass das auch einer der Gründe war, warum er eben so viel Offball eingesetzt wurde. Also du wirst halt Offball eingesetzt, weil du ein wahnsinnig guter Offballspieler bist. Das spricht natürlich für dich. Aber du wirst eben auch Offball eingesetzt, weil du vielleicht nicht dieser wahnsinnige Vorteile-Erschaffer am Ball sein kannst. Da kommen dann vielleicht wieder die 1,6 Assists pro Spiel, die halt einfach dann ein bisschen auf den ersten Blick underwhelming wirken. Vor allem, wenn du sie mit 1,6 Turnovern pro Spiel parst. Also halt ein Assist-to-Turnover-Ratio von 1:1. Ist halt nicht das, was du bei einem potenziellen Franchise-Guard sehen möchtest. Ich glaube, da wird schon auch viel drauf ankommen. Also wir leben ja in einer Ära, in der alle Teams haben Zugang zu den Medicals und so. Also ich glaube, da werden keine großen verletzungsbedingten Überraschungen auf Teams warten. Aber ich könnte mir schon vorstellen, deswegen würde ich es nämlich auch nicht ausschließen, dass er vielleicht sogar auf 4 rutscht. Mhm. Also wenn sich jetzt die Grizzlies komplett in Caleb Wilson verlieben sollten, und dann die Fragezeichen bei Peterson vielleicht dann eben doch groß genug sind, was seine Gesundheit angeht und seine Zukunft als primärer Guard in der NBA angeht, dann könnte er vielleicht sogar aus der Top 3 rausrutschen, was an sich crazy wirkt bei einem Spieler, den wir ja gerade jetzt so sehr gelobt haben, was sein Profil angeht. Mhm. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Also Darren Peterson wird einer, klar, die Top-Rookies, die verfolgt man immer sehr gerne am Anfang einer neuen NBA-Saison. Darren Peterson wird ganz oben auf der Liste sein an Spielern, auf die ich richtig Bock habe zu Beginn der kommenden Saison.
Yes, sir. Also, dass Washington und Utah sagen, Peterson, vielleicht wegen solcher Fragezeichen, aber weil wir halt auch auf seiner Position, in seiner Rolle schon Leute haben. Wenn Memphis auf Peterson verzichtet, obwohl sie die Chance haben, ihn zu ziehen an 3, dann muss da irgendwas dahinter stecken, in meinen Augen. Weil, klar, Ja Morant ist theoretisch noch im Kader und wir wissen nicht hundertprozentig, wie seine Zukunft aussieht. Aber die Memphis Grizzlies brauchen dringendst diesen Franchise-Lead-Guard, dieser Spieler, der halt die Offense leitet, weil sie den halt aktuell auch einfach noch nicht haben. Und wer weiß, wann sich mal wieder die Gelegenheit bietet, so einen Spieler reinzuholen. Deswegen würde ich ihnen sehr, sehr stark raten, seitens sie wissen irgendetwas Medizinisches, was wir nicht wissen, hier nicht lange zu fackeln, nicht zu viel interpretieren zu wollen, in die Fragezeichen und hier ohne groß mit der Wimper zu zucken, dann Darren Peterson auch an 3 zu nehmen, gerade weil die Alternative Caleb Williams, über die wir jetzt dann reden, ein Spieler ist, der natürlich auch viele positive Dinge dann mitbringt, aber nicht unbedingt die Dinge, die die Memphis Grizzlies am dringendsten brauchen. In einer perfekten Welt, wo Ja Morant Bock hat und der Spieler von damals ist, sieht das natürlich anders aus. Da wäre dann jemand wie Caleb Williams auf einmal wieder sehr interessant für sie, mit den Stärken, über die wir gleich sprechen werden. Aber in Anbetracht auch der Ja Morant-Situation, jetzt hast du halt die Chance, die so groß ist wie nie wahrscheinlich und die auch so schnell nicht wiederkommen wird, Morant zu ersetzen. Und mit wem willst du das besser machen als Darren Peterson?
Dann lass uns doch jetzt über Caleb Wilson reden. So allein, dass man ihn im Laufe dieses Draft-Zykluses jetzt immer mehr dann doch irgendwo in dieselbe Sphäre wie diese unfassbar gute Top 3 gesteckt hat, das spricht schon für ihn. Gib uns nochmal den kurzen Rundown. So, was macht Caleb Wilson von der University of North Carolina zu so einem interessanten Prospect?
Dass er wahrscheinlich, ohne jetzt ultra viel gesehen zu haben von den anderen Spielern, einer der besten, wenn nicht sogar der beste Athlet dieses Jahrgangs ist, dass diese Kombination aus Größe, Mobilität, Explosivität, Körperkontrolle einfach unfassbar selten ist. Motor, Aktivität, er ist ein Two-Way-Spieler, wie er im Buche steht. Er hat eine enorme defensive Upside. Er hat auch von diesen vier Spielern die besten defensiven Anlagen und ganz klar das Potenzial, der Beste aus dieser Vierergruppe zu werden, wenn nicht sogar einer der besten defensiven Spieler dieses Jahrgangs. Und das ist natürlich für Teams extrem interessant. Er ist der beste Cutter aus dieser Vierergruppe, der beste Offball-Spieler. Er ist jemand, der Lobs vollenden kann, der in der Transition on- und offball extrem dominant ist und der jemand ist, und das finde ich immer wieder sehr, sehr cool, gerade bei Spielern, die defensiv so crazy sind, wenn sie dann am offensiven Ende Vorteile erweitern können, Kapital schlagen können. Und Wilson ist jemand, der immer wieder, wenn er cuttet, wenn er sich offball bewegt hat, an den Ball kommt. Irgendjemand anderes muss die Vorteile kreieren, da müssen wir uns keine Illusionen machen bei ihm. Aber er ist halt jemand, der sie brillant erweitern kann, indem er extra Pässe spielt, indem er Closeouts attackiert, indem er mit seiner Gravity dann entsprechend auch Räume für die Kollegen öffnet. Und das gefällt mir halt wirklich, wirklich gut. Auch in der Transition immer wieder alleine, dass er halt vorsprintet und da ist und präsent ist, dann Räume für die Kollegen öffnet. Tolles Decision-Making, grandioser Rebounder. Und dementsprechend, offensiv auf jeden Fall mit Skills. Natürlich, der Dreierwurf ist inkonstant, das Ballhandling ist ausbaufähig, die Shot Creation im Halbfeld ist limitiert, gerade im Vergleich zu den anderen Dreien. Er lebt sehr viel von seiner Athletik auch an beiden Enden des Parketts. Also das, was ich bei Dubanze angesprochen habe mit den Highlight Plays, das sieht man bei ihm auch, dass er hier und da sich dann darauf verlässt, dass er halt den Block noch irgendwie holt oder dass er halt denkt, er kommt irgendwie an den Steal ran. Weil er halt so athletisch ist, weil er halt auch ein deutlich besserer Athlet ist als seine Konkurrenz, was auf dem NBA-Level dann auch nicht mehr ganz so sein wird natürlich. Die Fragezeichen sind da, dass Entwicklungsräume auch sind in vielen verschiedenen Bereichen, ist ja auch wenig überraschend bei einem so jungen Spieler noch. Aber diese rohen Anlagen, die Athletik und wie er halt Vorteile erweitert, wie er abseits des Balles agiert, wie er am Open Court agiert, an den Brettern agiert, da gibt's schon sehr, sehr vieles, was man sehr, sehr abfeiern muss bei ihm, auf jeden Fall.
Ja, safe, hundertprozentig. Also das kann man nicht genug betonen. Die Athletik, das sieht manchmal dann nicht ganz so explosiv aus, wie jetzt bei Thompson Twins zum Beispiel, weil er einfach nochmal diese Stufe größer und länger ist. Aber das ist in Sachen Explosivität nicht weit weg von so einem Level, wie es die Thompson Twins zum Beispiel haben. Also das ist ein absoluter Freak-Athlet, was er sehr gut ummünzt in defensiven Impact und auch in offensiven Impact, wie du gerade gesagt hast. Es wird für ihn, glaube ich, unglaublich wichtig sein. Deswegen ist der Jumper vermutlich der größte Swing-Skill bei ihm, weil, das hast du auch gerade gesagt, da sollte man sich keine Illusion machen, der Weg zu einem primären oder selbst sekundären Shot-Creator und Offense-Creator in der NBA, der ist sehr weit, weil dafür ist das Handle nicht gut genug. Dafür hat er auch jetzt nicht wirklich genug so Passing-Flashes gezeigt oder Shot-Making-Flashes. Das wäre ein weiter Weg. Und dann musst du halt gucken, wie kann ich Mehrwert generieren in so einer tertiären, ich weiß nicht, was das Wort für Quartieren, in einer Komplementärrolle in der Offensive. Und da ist natürlich der Wurf ein riesiges Fragezeichen. So, also wir sprechen bei Wilson halt wirklich von nicht nur so ein Fragezeichen und ein bisschen suboptimal vielleicht. Nee, da sprechen wir halt wirklich von schlechten Shooting-Zahlen, die ich, sobald ich sie habe, gerne
auch noch lese. Such du gerne kurz raus. Es ist auf jeden Fall tough, wenn du vor allem von deinem Off-Ball-Game lebst, aber halt kein elitärer Shooter bist.
Ja. 2,1 Attempts per 100, also sehr, sehr niedriges Volumen. 26% Dreierquote. Und die Catch-and-Shoot-Quote hatte ich gerade auch hier vor mir, das waren 33%. Also es ist auch nicht so, dass er sich halt off the dribble, nee, andersrum, 26% Catch-and-Shoot und 35% off the dribble, was natürlich off the dribble wahnsinnig geringes Sample-Size ist.
Ja, na klar.
Also wie gesagt, seine Catch-and-Shoot-Quote ist halt genauso schlecht wie seine Gesamtquote. Das ist schon ein riesiges Fragezeichen. Da wird er dran arbeiten müssen. Der Touch ist irgendwie da. Also ich weiß nicht, manchmal ist es so ein Bauchgefühl. 71% Freiwurfquote sind okay. er tut sich schwer. Also wenn er zum Ring kommt, dankt er halt so gut wie alles, was natürlich crazy ist. Wenn er dann mal nicht dankt, dann sind da schon manchmal so sehr wilde Dinger dabei, wo halt einfach auch irgendwo der Touch fehlt. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich sagen kann, hey, das wird schon, die Indikatoren sind da, nur die Dreierquote halt nicht. Das ist schon ein legites Fragezeichen. Trotzdem irgendwie, vielleicht ist es ein dummes Bauchgefühl, aber er ist halt jemand, der ja auch so von der Mentalität her als Dog und als harter Arbeiter und so gilt. Irgendwie glaube ich schon, dass er das wenigstens auf ein respektables Level kriegen kann, damit dann der Rest seines Spiels scheinen kann.
Alright, dann haben wir's zur Top 4 soweit. Hast du noch irgendwelche Gedanken zu diesen vier Spielern oder wollen wir dann direkt abschließend noch zu unseren 2,5 Deutschen kommen, die mit der ersten Runde was zu tun haben werden?
Lass uns gerne zu den Deutschen kommen. Hannes Alright. Steinbach natürlich allen voran zu nennen. Wir verlinken euch mal in der Folgenbeschreibung nochmal die Folge, das Interview, das ich damals mit Hannes geführt habe. Da habe ich am Anfang im Intro auch schon ein bisschen über ihn als Prospect gesprochen. Das war ja dann auch schon dadurch, dass Washington nicht bei der March Madness dabei war. Da hatten wir ja dann auch schon alles gesehen, was es von ihm zu sehen gab auf dem College. Ich denke mal, die meisten dieser Takes, also an meiner Meinung hat sich zumindest in der Zwischenzeit nichts geändert. Die meisten dieser Takes und auch die Eindrücke aus dem Interview sind heute noch genauso aktuell, wie sie es zu dem Zeitpunkt waren. Er wird auf dem Consensus Big Board von Rookie Scale, wird er an 14 gelistet. Also es ist sogar möglich, dass er hier in der Lottery weggeht. Wir hatten auch neulich in einem Mailbag schon mal drüber gesprochen, wo wir ihn am liebsten sehen würden. Ich erinnere mich, dass da Charlotte auf jeden Fall gefallen ist als Team, was glaube ich vom Fit her echt cool wäre für ihn, was Sinn machen würde. Ja, gib uns doch gerne nochmal so eine ganz kurze Zusammenfassung. Was macht Hannes Steinbach aus? Wo siehst du seine Stärken und wo sind vielleicht so die Fragezeichen?
Er ist generell sehr, sehr NBA-ready jetzt schon. Der vielleicht beste Rebounder auf dem College gewesen letzte Saison. Unfassbar gute, große Hände, Hand-Auge-Koordination, herausragend. Ein toller Finisher am Korb, hocheffizient. Und auch hier wieder, und das siehst du ja häufig bei deutschen Spielern auch, dass der Basketball-IQ und die Spielerfahrung, dieses Feel for the Game einfach da ist. Toller Motor, gibt immer Vollgas, scheint ein cooler Typ zu sein. Da gibt es nicht viel zu meckern. Sicherlich, der Dreier ist nicht wirklich konstant. Die Freiwurfquote macht ein bisschen Hoffnung. Guten Touch am Korb ist meistens auch ein ganz gutes Zeichen hier und da auch mal aus der Midrange aktiv. Aber Dreierkonstanz ist natürlich nicht wirklich da. Und dann halt so ein bisschen defensive Sorgen, weil er halt nicht so ein herausragender Athlet ist, sage ich mal, sind offensichtliche Fragezeichen bezüglich Rim Protection, Switchbarkeit, wie viele Positionen kann er denn dann verteidigen, in welcher Rolle kann er denn wirklich agieren? Da ist dann so ein bisschen, ich will ihn jetzt nicht mit Moritz Wagner vergleichen, aber du hast halt dann eine Situation, wo es schwierig ist für ihn, eine Position und eine Rolle zu finden am defensiven Ende, weil er halt nicht dein Fünfer sein kann. Er kann aber auch nicht auf dem Flügel großartig verteidigen. Das ist dann natürlich die Frage, wie sich das langfristig entwickelt. Das ist gerade bei so Teenagern natürlich irgendwo auch schwer vorauszusehen. Da kann viel noch passieren in den nächsten Jahren. Aber die Fragezeichen sind auf jeden Fall da. Aber alleine, weil er halt so effizient ab Korb finishen kann und weil er so ein krasser Rebounder ist, wird er in der Top 20 gepickt. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Und wird, wenn er sich nicht verletzt, denke ich, eine lange NBA-Karriere auch haben. So, und der Rest ist dann ein Bonus. Wie kommt der Distanzwurf? Wie wird es denn defensiv? So, wenn das sich natürlich auch optimal entwickelt, so, dann sehe ich hier einen Starter bei einem sehr guten Team. Wenn nicht, dann reden wir vielleicht von einem wertvollen Bankspieler, der von der Bank Energy reinbringen kann, Rebounding reinbringen kann und Basketball-IQ natürlich auch hat. Aber so, der Floor ist sehr hoch bei Hannes. Ist natürlich schwer in der modernen NBA, wenn du halt nicht so ein Stretch-Big bist, wenn du kein defensiver Anker bist, so dieses Tweener-Ding zwischen Power Forward und Center, was ein bisschen im Niemandsland ist, das wird eine Weile dauern, bis er vielleicht diesen Ruf abgelegt hat, wenn er es überhaupt irgendwann kann. Aber ich sehe ihn, wie gesagt, in der Top 20. Ich würde ihn so zwischen 15 und 20 sehen. Gerne in Charlotte, gerne in Toronto, von mir aus auch in San Antonio, an der Seite von Wemby oder selbst OKC. Ich glaube, dass es von Anfang an auch gut sein wird, weil er halt auch körperlich schon ziemlich NBA-ready ist, was dann natürlich potenzialmäßig sein wird nach oben raus. Das werden die nächsten Jahre dann zeigen. Aber der Dude wird eine lange NBA-Karriere vor sich haben, wenn nichts Schlimmes passiert, sage ich mal.
Ich finde es ganz interessant. Ich habe das Draft Big Board von Kevin O'Connor bei Yahoo, habe ich so rangezogen, um mir nochmal einen Überblick zu verschaffen, weil ich KOCs Arbeit, was die Prospects angeht, seit Jahren schon sehr schätze. Da hat er als Comparisons Domantas Sabonis und Nikola Vucevic angeführt. Und das finde ich eigentlich sehr treffend. So, wenn wir uns überlegen, okay, was ist Hannes Best Case? Wie kann er sich zu einem vielleicht sogar All-Star-Level-Spieler entwickeln? Was ja Domantas Sabonis und Vucevic auf ihrem Peak.
Lasst mich da noch Kevin Love ohne den Dreier mit reinbringen. So Minnesota, Kevin Love ohne Distanzwurf. So vom Rebounding, Inside-Scoring her.
Genau. Und das ist halt der Weg. Sabonis, Vucevic, beide elitäre Rebounder. Da mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass Hannes das übertragen kann in die NBA. Bei Sabonis hast du halt diese ganz krasse Playmaking-Komponente. Richtiger Playmaking-Hub, Handoff-Hub. Da zeigt Hannes Ansätze, aber das ist natürlich noch lange nicht auf dem Niveau, dass ich sagen kann, hey, der kommt in die NBA und wird das umsetzen. Das wäre der eine Weg. Und der andere Weg wäre eben der Vucevic-Weg, sich zu einem richtig, richtig guten Stretch-Big zu entwickeln, zusätzlich zu Postgame, zu Rebounding, zu guter Screener und so weiter. Wenn er einen dieser beiden Wege irgendwie gehen kann, dann ist die Upside schon da, denke ich. Und wenn nicht, der Dreier sollte sich stabilisieren. Da mache ich mir ehrlich gesagt, vielleicht ist es ein bisschen Sympathie-Bias, und weil ich jetzt auch schon viel mit ihm zu tun hatte. Ich glaube, er hat die Arbeitsmentalität, er hat den Background, dass sein Vater Profi war, dass da irgendwie Connections zu Dirk Nowitzki bestehen. Ich traue ihm das zu, dass er seinen Dreier, und wir reden ja, du hast es ja auch gesagt, die Indikatoren sind da. Die Dreierquote am College war solide mit 34%. Wir reden nicht von einem kompletten Non-Shooter, der irgendwie aus dem Nichts sich einen Jumper antrainieren muss, sondern wir reden von jemandem, der den Jumper schon irgendwo hat, der ihn halt stabilisieren und verbessern muss. Und das traue ich ihm absolut zu. Und das wäre natürlich ein totaler Gamechanger, weil dann hat er, wie du sagst, das Potenzial, ein richtig guter Starter zu sein über viele Jahre in der Liga. Und das hoffen wir natürlich aus deutscher Sicht.
Alright, dann kommen wir zu Christian Anderson Jr., ein Spieler, bei dem ich mir einfach so sehr wünschen würde, der wäre 10 cm größer, weil der Rest, dieser Dreierwurf, die Art und Weise, wie er Pull-Up-Jump-Shots nimmt aus jeder Position, egal gegen wen, egal von wo, egal ob in Ballskin-Situationen oder in Isolation, Step-Backs, Side-Steps, in irgendeine Richtung wegfallen, komplett unter Kontrolle. Die Art und Weise, wie er Pässe spielt in Pick-and-Roll-Situationen, dieses Passgefühl, der Basketball-IQ, diese Reife auch schon, wie er einfach das Tempo auch von sich selber und vor allem auch des Teams im Halbfeld kontrolliert und so, das sieht schon wirklich, wirklich beeindruckend aus. Und da sehe ich auch Elite-Skills, Anlagen von elitären Skills, gerade was den Wurf angeht und das Playmaking angeht. Aber die Größe und diese sehr, sehr begrenzte Explosivität, die machen natürlich Sorgen irgendwo. Die bereiten Bauchschmerzen, und wenn er fällt Richtung Ende der ersten Runde, vielleicht sogar komplett raus aus der ersten Runde, man weiß es immer nicht, oder eventuell gar nicht gedraftet wird und dann über die Two-Way-Route reingeht, was weiß ich, dann wird es halt daran liegen, dass NBA-Teams Fragezeichen haben bezüglich seiner Größe, seiner Statur, der Athletik und wie sich das gegen Elite-Athleten in so einer langen NBA-Saison auswirkt an beiden Enden des Parketts. Aber lässt man das jetzt mal außen vor, dann habe ich da im Tape extremst viel gesehen, was ich extremst beeindruckend fand.
Consensus Big Board ist er an 19 aktuell. Ich habe gerade von KOC gesprochen, fand ich sehr interessant. Der hat den anderen Deutschen, über den wir gleich noch sprechen, Jack Cale, sogar vor ihm, der hat Jack an 23 und Anderson nur an 26. Die Sorgenpunkte liegen natürlich auf der Hand. Sein Frame, er wird defensiv sehr, sehr angreifbar sein in der NBA. Egal, wie er sich da reinhängt und irgendwie verbessern kann. 6'1", 180 Pfund. Das ist einfach wenig für NBA-Verhältnisse. Die Turnover sind ein Sorgenpunkt. Hat mit 18% eine echt hohe Turnover-Rate dafür, dass er mit 24% jetzt auch nicht so eine ganz riesige Usage hat. Aber ich bin voll bei dir. Das Playmaking im Pick-and-Roll und vor allem natürlich das Shooting. Sam Vecenie hat ihn neulich als den besten Shooter im Draft bezeichnet, in dem Podcast, den ich gehört habe. Das ist schon etwas, was ihm durchaus einen Platz hier in der ersten Runde verdienen sollte, auch irgendwo, denke ich, in meinen Augen. Und was langfristig dazu führen könnte, dass er so ein Heatwave-Scorer von der Bank, Shooter von der Bank.
Mit was für einem NBA-Spieler würdest du ihm denn so vergleichen, stand jetzt?
Ich sehe hier gerade auch vor mir im KOC-Draft-Greif Emmanuel Quickly, finde ich ganz geil.
Ich fand den Darius Garland-Vergleich, den ich irgendwo gelesen hatte, ganz cool.
Auf der anderen Seite, ich hatte leider auch Flashbacks an Rob Dillingham, bei manchen Szenen, die ich von ihm gesehen habe. Also das kann halt dann auch relativ schnell leider in die Richtung gehen. Wobei, muss man sagen, Anderson hat eine ganz, ganz andere Playmaking-Versatilität als Dillinghams hatte damals im Draft.
Und da bin ich wirklich gespannt, inwiefern das NBA-Team juckt und wie viel Stellenwert sie dem Ganzen geben. Aber die internationale Erfahrung ist natürlich ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Diese ganzen U16, U18-Turniere, U19, wie er Deutschland dann auch in diesen internationalen Turnieren vertreten hat, der beste Spieler bei WMs und EMs war im Nachwuchsbereich und da einfach auch schon echt viele Dinge gezeigt hat. Ich hoffe sehr, dass ihm das dann auch sehr zugute kommt, weil es auf jeden Fall große Pluspunkte sind, weil du halt dann siehst, er kann es nicht nur auf dem College-Level, sondern er kann es auch auf dem FIBA-Level.
Dann lass uns jetzt noch über den letzten im Bunde sprechen. Wie gesagt, Jack Cahill oder Cahill, ich habe beides schon gehört. Ich habe Jack Cahill schon gehört und ich habe Jack Cahill schon gehört. Consensus Big Board ist er auf Platz 36 gelistet, also relativ klar außerhalb der ersten Runde. Aber wie gesagt, ich habe KOC gerade angesprochen, es gibt auch viele, die ihn sehr deutlich in der ersten Runde sehen. Ich muss ehrlich sagen, also auch angesichts der Tatsache, das hast du in deinem Video gesagt, du hast ihn neulich sogar noch live spielen sehen. Ich habe von ihm jetzt wirklich sehr, sehr wenig gesehen bislang. Also da möchte ich mir nicht zumuten, eine wahnsinnig fundierte Meinung abzugeben. Was hältst du von ihm? Warum bekommt er hier gerade Buzz, dass er vielleicht sogar in der ersten Runde weggehen könnte?
Erstmal ärgere ich mich sehr, dass ich das lange Zeit gar nicht so auf dem Schirm hatte. Sonst hätte ich auch deutlich mehr Alba-Spiele besucht. Erstens, weil Berlin in der Nähe von mir ist. Und zweitens, weil ich eigentlich immer akkreditiert auch werde bei Alba-Spielen. Wenn ich das anfrage, und da hätte sich das natürlich sehr gelohnt für mich, dann auch jetzt im Verlauf dieser Saison eventuell schon mit ihm zu reden und mir da auch vor Ort immer wieder Eindrücke zu machen. Also das ist für mich dann so ein bisschen ein Learning, dass ich einfach da deutlich mehr auf dem Schirm habe, welche Talente denn auch in Deutschland spielen. Weil wann ergibt sich nochmal so eine Gelegenheit, dass wir einen potenziellen Erstrundpick haben, der halt bei Alba spielt. So, wenn sie halt, selten spielen sie überhaupt in Deutschland und wenn, dann kann das ja sonst wo sein. So, da konnte ich mich ein bisschen in einen Arsch beißen, dass ich da diese Gelegenheit nicht genutzt habe. Aber ich habe ihn im dritten Spiel der Finals jetzt, die seit gestern Abend auch beendet sind, gesehen. Und da hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Das ist jemand, der auch mit einem gewissen Swagger spielt, der ein Baller ist und dem man schon auch ansieht, dass es in die NBA gehen soll. Ich will nicht sagen, so ein bisschen das komplette Gegenteil von Anderson. Aber Anderson hat halt so diese Elite-Skills in einigen Bereichen, die Cahill halt nicht so hat. Aber dafür hat halt Cahill weniger Schwächen und weniger gerade körperliche Fragezeichen, weil er halt jemand ist, der größer ist, stärker ist, körperlich dann auch deutlich mehr schon auf NBA-Level agiert. Gute Größe, gute Physis, gerade für einen Guard. Und das macht sich natürlich an beiden Enden bemerkbar, aber dafür, wie gesagt, jetzt nicht diesen elitären Wurf hat, keine elitären Passing-Fähigkeiten. Gut, sicherlich, im Pick-and-Roll, guter Passspieler, guter Shooter, guter Shot-Creator, aber halt nicht so, man jetzt sofort sieht, okay, das ist elitär. Das habe ich vorher auch gesehen. Er hatte immer wieder Probleme, sich Space zu kreieren, hat immer wieder Probleme, vorbeizuziehen in diesen 1-gegen-1-Duellen, trat am Ende trotzdem auch genügend Dinger im Ziel untergebracht, aber das waren dann teilweise halt auch Tough Shots, ist jetzt auch niemand, der jetzt super leicht zum Korb durchkommt, wann immer er es möchte. Bin ich sehr gespannt, wie das in der NBA aussehen wird, wo natürlich man auf bessere Athleten trifft, aber halt dafür auch mehr Platz zum Agieren hat, als es jetzt gerade in Deutschland auch der Fall ist. Ordentlicher Defender, auch kein super heftiger Athlet, habe ich ja gerade auch schon gesagt. Also ja, ein bisschen sicherer als Anderson und das könnte auch dazu führen, dass, ich glaub's nicht, aber ich will es nicht ausschließen, dass er halt vor ihm auch gepickt wird. Aber die Upside ist halt auch nicht so wirklich gigantisch, sag ich mal.
Aber gerade so Richtung Ende der ersten Runde könnte ich mir echt vorstellen, so, keine Ahnung, den Lakers würde ein Backup-Guard zu Gesicht stehen.
Ja, ich würde ihn auf jeden Fall in der ersten Runde auch sehen.
Also gerade die Teams, die da so picken, 24 New York, 25 Lakers, 26 Denver, 27 Boston und dann haben wir Minnesota, Cleveland, Dallas. Gut, Dallas wäre wahrscheinlich dann an der Stelle eher auf der Jagd nach einem High-Upside-Pick, aber die anderen, diese Contender, die irgendwie einen günstigen Backup-Guard, genau, Knicks haben wir auch
jetzt. New York könnte ich mir sehr gut vorstellen. So, das ist nicht teuer, du brauchst ihn jetzt nicht in so einer Creator-Rolle, er gibt dir Defense, dass halt nicht da eine große defensive Schwachstelle rumlaufen hast. Also ich würde jetzt für New York da Cale geiler finden als ein Anderson beispielsweise.
Ja, wahrscheinlich schon. Einfach weil er so ein bisschen diese Baseline. Auch
für die Lakers. So, du brauchst halt dann nicht noch eine defensive Schwachstelle neben Luca. Mhm. Wir brauchen halt keinen kleinen Guard, den du halt rumpushen kannst die ganze Zeit. Deswegen, also auf jeden Fall einige Teams, die jemand wie Cale dann, denke ich, von der Bank sehr gut auch gebrauchen könnten. Und auch hier wieder, du hast die Erfahrung im europäischen Raum. Er hat jetzt in einer der besten Ligen der Welt auch eine gute Saison gespielt, war jetzt auch in den Finals ein Faktor. Das ist ja auch irgendwo ein Pluspunkt.
Safe. Okay, dann würde ich sagen, können wir den Sack zumachen, oder?
Sehr gerne.
Wir freuen uns auf den Draft. Mal gucken, du hast es vorher angekündigt, du fliegst jetzt nach London. Du wirst erstmal ein kleines Weilchen offline sein.
Sir, der Laptop bleibt zu Hause.
Sollte die Giannis-Bombe platzen, dann doch noch vorm Draft oder irgendwann diese Woche, dann werde ich mich da wahrscheinlich alleine mal kurz vors Mikrofon setzen und euch im Supporter-Feed eine kleine Rapid-Reaction dazu geben. Deswegen patreon.com/doublestepback, wie immer der Hinweis. Gerne vorbeischauen, gerne supporten, das würde uns riesig freuen. Schaut bei den Prime-Deals von Elgato vorbei, wenn ihr euch auch mal so ein schickes Mikrofon oder sonstiges Equipment sichern wollt für einen schmalen Taler jetzt dieser Tage. Und dann sind wir mal gespannt, was morgen Nacht passiert. Ob wir tatsächlich drei neue Deutsche in der NBA haben werden. Ob wir die Top 4 in der Reihenfolge werden, wie wir es jetzt so aus dem Bauch raus vermuten würden. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische oder vielleicht auch Richtung Wochenende. Je nachdem haben wir noch nicht ganz entschieden, wann es weitergeht, wie es weitergeht. Julius, dir viel Spaß in London. Genießt die Auszeit.
Danke.
Und an euch da draußen vielen, vielen Dank wie immer von Herzen fürs Einschalten. Double Step Back Out. Ciao.
Ciao.
Freunde des runden Leders, hier ist eure Wohlfühloase für das Fußballherz. Bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, begleiten wir jede Woche die Geschehnisse der Fußballwelt und ordnen sie für euch ein. Kein Taktikgelaber, eine Menge Humor und vor allem ganz viel Leidenschaft für den schönsten Sport der Welt. Von Bundesliga über WM bis hin zur Kreisliga ist für jeden was dabei. Also, schaltet beim nächsten Mal ein als Podcast und bei YouTube.